Es ist Freitag, der 5. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er zum ersten Mal bei uns zu Gast ist, dass es sich lohnt, mit ihm zu reden. Das hat man zuletzt festgestellt, als er im aktuellen Sportstudio zu Gast gewesen ist. Außerdem ist er bereits Autor einer, ja doch, es ist eine Autobiografie mit dem Titel Träumen lohnt sich, mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi. Und als solcher wird er auch in Deutschland wahrgenommen, ein Land, in dem er lange Zeit gar nicht als Fußballprofi aktiv war. Aber schön, dass er in Deutschland ist und auch schön, dass er bei uns ist. Robin Gosens, herzlich willkommen.
Danke für das ganz, ganz herzliche und nette Intro. Schönen guten Morgen an alle da draußen.
Ja, ich war ja an dieser Stelle gleich ein lieber Gruß an Matze Hilscher. Ich war ja völlig begeistert, als ich deinen Auftritt bei Hotel Matze gehört hatte und dachte, okay, komm, ey, jetzt wird es ja wirklich langsam mal Zeit, dass wir ihn einladen. Und das ist schön, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Heute ist übrigens, und das müssen wir der guten Ordnung halber natürlich direkt sagen, heute ist der sogenannte Geh zu Fuß zur Arbeit Tag. Es ist der National Walk to Work Day in den USA. Und da muss ich dir natürlich als Fußballprofi gleich die Frage stellen, ist das zur Arbeit gehen für dich überhaupt A, machbar, B, erstrebenswert oder fährst du wie alle Fußballprofis mit der G-Klasse zum Trainingsgelände? Wir können offen reden.
Wir können offen reden, G-Klasse ist auf jeden Fall nicht, aber fußläufig ist die Distanz auch nicht, deswegen muss ich gezwungenermaßen in mein Auto steigen und zum Training fahren tatsächlich. Aber schön, was es alles so für Tage mittlerweile gibt, ne?
Ja, Wahnsinn, oder? das stimmt. Also den Tag kannte ich auch noch nicht. Der wird einem dann immer so in der Sendungsvorbereitung werden einem viele Tage angeboten. Dieser geht zu Fuß zur Arbeit Tag. Ich glaube, wenn man das möchte als Fußballer, da muss man, glaube ich, automatisch zum SC Freiburg wechseln, oder? Dann ist man wahrscheinlich fußläufig am Stadion oder man muss zumindest ein Fahrrad haben.
Ja, genau. Von Jobrad oder so. Ich glaube, der Christian Streich ist da ja sehr bekannt für. Wir haben es aber auch schon die Saison bei Union Berlin erlebt, weil der Kevin Behrens ist auch schon mal zum Spiel geradelt und hat dann direkt einen Hattrick gemacht am ersten Spieltag.
Ach, wie abgefahren, stimmt.
Von daher, das Ding ist, ich wohne nicht direkt in Köpenick und somit ist meine Anfahrt etwas weiter. Und da ich jetzt auch nicht schon so ungefähr 2,5 Stunden Fahrrad fahren will, bevor das Training losgeht, muss ich sagen, entscheide ich mich dann doch meist fürs Auto.
Hast du dich ja schön angewärmt dann auf jeden Fall,
das
kann man so sagen. Ja, aber ist lustig, ne? Ich erinnere mich, stimmt, diese Episode, weil ich hatte das auch irgendwie mit Union in Verbindung gebracht. Das war Kevin Behrens. Und das ist doch auch bemerkenswert heutzutage, dass ein Fußballprofi, wenn er denn mal mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, dass er dann gleich auch ich setze es nochmal in Gänsefüßchen, der ganz andere Fußballprofi ist, zu dem man dann gleich aufblickt und sagt, endlich mal, was ist es eigentlich, dass das alleine einen schon in diesem Fußballgeschäft zu so einer Art Einhorn macht?
Ja, keine Ahnung, gefühlt werden wir Fußballer halt als, gefühlt Aliens oder so wahrgenommen, die alles machen, alles andere machen als normal sein und die ganz, ganz weit weg von der normalen Zivilgesellschaft leben.
Ist das ein Klischee? Ist es zutreffend? Wie viel Anteil haben die Kollegen daran?
Naja, ich glaube, dass einige meiner Kollegen dieses Vorurteil schon sehr oft bestätigen. Ich glaube, so ehrlich müssen wir dann doch schon sein, aber ich kann da nur für mich selbst sprechen und ich glaube, dass ich doch noch einige Kontaktpunkte zur normalen Welt habe und deswegen sind halt Dinge wie entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Training fahren sind jetzt für mich nicht absurd oder völlig völlig krank. Ja.
Mein lieber Robin, ich muss dich da allerdings an dieser Stelle, muss ich dir da den einen Zahn ziehen. Bekanntschaft mit Jakob Lund ist kein Kontakt zur normalen Welt.
Nee, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Der lebt auch irgendwo dazwischen, glaube ich, ne?
Ja, der hat eine eigene Etage im KDW mittlerweile. Genau. Der schläft da, der hat da eine Küche. Aber gut, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Wir kommen mal hierzu.
Die gute Nachricht des Tages.
Bitte sei nicht erschrocken, wenn ich dich in den Podcast einlade, um mit dir über das Wetter zu sprechen. Aber ich dachte, ich mach's trotzdem mal. Denn an diesem Wochenende, da soll's jetzt endlich mal Frühling werden. Also auch der Spiegel fragt, wann wird's mal wieder richtig Frühling? Der Spiegel kommt natürlich nicht umhin, das gleich noch zu verknüpfen mit einer düsteren Botschaft. Da wollen wir aber an dieser Stelle mal von absehen. Denn ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich sehne nichts so sehr herbei wie den Frühling. Ich lebe in Hamburg und der Blick auf die Wetterkarte in Hamburg bedeutet eigentlich immer, also in ganz Deutschland ist es am ganzen Wochenende 27 Grad und Sonne. Mhm. In Hamburg sind dann für Samstag 24 Grad und Sonne angekündigt und im Laufe der Tage bis dahin wird es dann irgendwann immer weniger Sonne und am Ende sind es dann 16 Grad und Regen. Das ist die Realität, die wir in Hamburg haben. Du bist aus Italien, also von Bergamo über Mailand nach Berlin gekommen. Mhm. Inwieweit hat dir die veränderte klimatische, wettertechnische Umgebung dir zugesetzt in den letzten Monaten?
Boah, doch schon sehr. Irgendwie das, was du gerade über Hamburg beschrieben hast, da würde ich fast 1:1, glaube ich, auch auf Berlin übertragen. Ja. Also so weit sind wir da, glaube ich, gar nicht voneinander entfernt. Ich freue mich wie Bolle auf dieses Wochenende, denn auch bei uns werden über 20 Grad angesagt und vorhergesagt. Mhm. Du sprichst es an, aus Italien kenne ich deutlich besseres Wetter und die letzten Monate, die waren tatsächlich sehr, sehr grau und sehr regnerisch hier in Berlin. Und
schon, oder? Ne?
Das ist dann schon...
Du kennst es ja auch gar nicht. Also du warst ja nun, bevor du nach Italien gewechselt bist, warst du ja auch in Holland. Das ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass jetzt unfassbar viele Sonnenstunden da wären. Mhm. Aber du hast halt nun doch wirklich sehr, sehr viele Jahre zuletzt in Italien gelebt. Wenn man dann in Berlin ankommt, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres und Kälteres als Berlin im Februar.
Boah.
Und das glaube ich, also du bist ja jemand, der sich mit der Psyche, mit den Themen Mental Health ja sehr stark auch beruflich in letzter Hinsicht und studentisch befasst hat. Hast du da für dich irgendwelche Mechanismen gefunden, damit umzugehen?
Oh, ehrlich gesagt, ist mir das auch sehr, sehr schwer gefallen. Also ich habe jetzt nach Ankunft in Berlin erstmal wirklich gemerkt, wie privilegiert ich war jetzt 8 Jahre lang, dass wir da so tolles Wetter hatten. Und ich habe gemerkt, was das ja einfach mit einem Lebensgefühl macht. Also allein dieser Faktor Sonne, die Präsenz der Sonne, die macht ja so unfassbar viel mit den Menschen und mit dem Lebensgefühl. Da hatte ich jetzt auch die letzten Monate echt Schwierigkeiten. Ich habe wirklich das ganz, ganz große Glück, eine wunderbare Family zu haben und Kinder zu haben, die mich tagtäglich zum Lachen bringen. Da habe ich dann so ein bisschen versucht, meine Energie rauszuziehen. Aber wenn wir das jetzt mal ein bisschen so psychologisch betrachten, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Leute, die einsam sind, die diese sozialen Kontakte gerade in diesen ekligen Monaten nicht haben, echt richtig leiden und starke Schwierigkeiten haben. Also das wundert mich überhaupt nicht, dass die Depressionsrate gerade in diesen Monaten, wenn man einsam ist, sehr, sehr stark steigt.
Total. Also ich merke es bei mir auch, dass ich da, also ich meine, ich leide jetzt nicht, wenn es regnet. Wobei, das ist auch nicht ganz, ich kann unglaublich fluchen, ich empfinde es. Und jetzt bin ich ja nochmal ein paar Jahre älter als du. Ich merke so langsam, ich bin zu alt für schlechtes Wetter. Ich komme jetzt langsam in die Lebensphase, in der ich mir denke, was in Hamburg leben. Und ich lebe gerne hier. Aber ich weiß auch, in spätestens, wenn das so weitergeht, in 10 Jahren ziehe ich nach München oder so. Da habe ich wirklich die Schnauze voll, dann reicht es mir einfach. Weil das ist wirklich, es regnet mir wirklich aufs Gemüt. Ich merke so, wie es mich einfach ärgert. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ja. Das ist ja das Problem.
Absolut.
Und wenn ich dann so die gesamtdeutsche Wetterkarte mir angucke, gerade in so einem Apriltag, und ich sehe halt einfach, in München sind es ab Mittwoch bis nächsten Dienstag 27 Grad und Sonne, dann reicht es mir einfach. Ja. Ich habe wirklich die Schnauze voll.
Absolut.
Das ist wirklich, eins noch, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich habe es statistisch nicht überprüft, aber ist es möglich, dass beginnend mit dem April und dem besseren Wetter auch der Fußball ein besserer wird? Spielen die Spieler besseren Fußball, weil sie mehr Lust haben, aufs Feld zu gehen?
Wow.
Hast du das für dich festgestellt?
Boah, starke These, die du einfach jetzt mal eben so aufmachst.
Ja, mal eben, dafür bin ich bekannt,
ja,
aus der Hüfte.
Aus der kalten, ne?
Ja, mit so einem hummelschen Außenrisspass schieße ich einfach mal so ein Ding jetzt, ne? Und du musst jetzt gucken, wie du den aufnimmst.
Genau, einmal eben so reingefeuert. Lass mich kurz drüber nachdenken. Aber ich würde sagen, tatsächlich, dass es jetzt nicht so einen großen Unterschied macht. Ich selber bin sogar tatsächlich jetzt rein auf den Fußball bezogen ein Spieler, der sehr gerne bei kälterem Wetter agiert.
Ach,
ja, tatsächlich, weil wenn es warm wird, dann geht bei mir sofort die Pumpe und dann habe ich gefühlt weniger Power. Und von daher finde ich es jetzt gerade für die 90 Minuten gar nicht so schlimm, wenn jetzt nicht unbedingt 30 Grad und Sonne ist. Aber es gibt ja auch den berühmten Schönwetterfußballer, der nur performen kann, wenn die Sonne draußen ist. Von daher bin ich vielleicht auch da wieder eine Ausnahme, wer weiß.
Die Schlagzeile des Tages.
Joe Biden fordert von Netanyahu konkrete Schritte zum Schutz von Zivilisten. Das berichtet die Berliner Zeitung. Joe Biden kritisiert erneut das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Er fordert von Premierminister Benjamin Netanyahu konkrete Schritte zum Schutz von Zivilisten. Also im Grunde koppelt er das auch an seine weitere Unterstützung. Wie weit diese konkreten Schritte aussehen, das kann Biden nicht so wirklich formulieren. Das ist dann wieder eine dieser vielen berühmten roten Linien, die wir dann immer hören von Staatsmännern, die aber selten konkret dann Folgen zeitigen, wenn sie dann überschritten werden. So wird es vermutlich auch in diesem Falle sein. Weder du noch ich, wir müssen jetzt den Nahostkonflikt lösen und wir haben möglicherweise heute auch gar nicht viel Aktuelles zu der Lage beizutragen. Aber da ja nun die Kabine, eine Mannschaft, ja auch ein interessanter Soziotop ist, würde ich schon gerne von dir wissen, inwieweit solche Ereignisse überhaupt den Weg in die Kabine finden und auch eine Mannschaft möglicherweise spalten können, die ja sich aus sehr vielen Nationalitäten und auch Befindlichkeiten zusammensetzt.
Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt kaum einen Ort, der so divers ist wie eine Fußballkabine. Das muss man ja dann schon sagen. Also so unfassbar viele Nationalitäten, die da aufeinandertreffen. Ich kenne es noch von Atalanta damals, wo wir auch schwierige Zeiten hatten, als Russland die Ukraine angegriffen hatten oder ja haben. Da hatten wir Malinowski und Miranchuk in der Mannschaft, die dann auch große Probleme hatten. Der eine Ukrainer, der andere Russe, beide wussten nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollen gegenüber. Und auch wir als Mannschaft haben das am Anfang als sehr schwer empfunden. Und deswegen. Es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wenn die Spieler, die es dann wirklich konkret betrifft, darüber reden wollen, dann machen sie das auch. Und ich glaube, ansonsten hat die Mannschaft vor allem die Aufgabe, den Spieler, den es betrifft, aufzufangen und ihm irgendwie so eine helfende Hand zu reichen und ihm zu signalisieren, ey, wenn du was brauchst, wenn wir dir als Mannschaft helfen können, dann sind wir da.
Hast du den Eindruck, dass diese Hilfe, diese psychologische Betreuung in allen Vereinen auf einem anständigen Level angeboten wird und B, ob es eine wachsende Zahl von Spielern gibt, die diese Hilfe auch in Anspruch nehmen? Merkst du da eine Entwicklung? Du bist ja auch schon ein paar Jahre Fußballprofi.
Also auf B würde ich mit Nein antworten. Ich glaube nicht, dass das Angebot, was immer mehr geschaffen wird, auch von den Spielern wirklich in Anspruch genommen wird. Zumindest nicht so, wie es sein soll. Ich bin happy darüber, dass es eine Entwicklung gibt und dass immer mehr Vereine erkennen, dass mentale Gesundheit in Kombination mit Leistung auf dem Platz auf jeden Fall ja eine Rolle spielt und dass man das nicht mehr ausblenden kann, dass man nicht einfach sagen kann, ey, jetzt gehst du auf den Platz und du performst. Da spielen immer mehr Sachen eine Rolle und von daher würde ich mir wünschen, dass noch mehr das Signal vom Verein kommt, von den Verantwortlichen kommt, ey, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn es irgendwas gibt, was dich bedrückt, was auf deine Performance auch sich negativ auswirkt, dann sprich mit uns. Wir haben da Verständnis für. Und das Problem, was aktuell, glaube ich, noch in Kabinen und in den Köpfen der Spieler so vorrangig herrscht, ist, dass das Öffnen gleichzeitig als Schwäche aufgenommen wird von den Verantwortlichen und sie dann doch lieber den Mund halten. Das ist ganz klar das Echo, was ich aus den Mannschaften, aus den Kabinen so bekomme. Und das ist ja eigentlich traurig, dass wir immer noch an dem Punkt sind, dass uns mentale Probleme als Schwäche ausgelegt werden. Und solange wir da keine Umkehr schaffen, sieht es nicht nur im Sport, sondern ich glaube gesamtgesellschaftlich sehr düster aus.
Das finde ich interessant, denn da merkt man dann halt auch wieder, in welcher Teilöffentlichkeit, in welchem gesellschaftlichen Kontext man sich selber bewegt, denn in der Medienöffentlichkeit, in der Medienbranche, da hat man ja an manchen Tagen das Gefühl, wer noch nicht offen über seine Depressionen gesprochen hat, der gehört ja schon ganz eindeutig zur Minderheit. Das heißt, in unserer Branche, in Gänsefüßchen, da gibt es ja fast ein Überangebot an Äußerungen über mentale Disbalancen. Und dann hast du aber andererseits...
Findest du das gut?
Ich finde es sehr gut, natürlich, ja. Ich finde es sehr gut, aber ich will damit sagen, die Sättigung an Geschichten von Menschen, die sich öffnen und sagen, ich habe auch mit Depressionen zu kämpfen, ich habe psychologische Hilfe in Anspruch genommen, die ist extrem hoch in der Medienbranche, in der Medienöffentlichkeit. Und dann höre ich wiederum das, was du sagst und das, was ich aus anderen Teilbereichen des Lebens oder der Gesellschaft höre. Und da stellst du fest, dass genau das Stigma noch vorherrscht, von dem du auch gerade gerade berichtet hast, von dem ich nicht gedacht hätte, dass das noch so ist.
Ich meine, es ist ja gut, dass dann zumindest in deiner Branche anscheinend die Tendenz in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, dass gerade aufgrund der Tatsache, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in der wir immer wieder jeden Tag aufs Neue bewertet werden und auch an unseren Leistungen gemessen werden, müssen wir da hinkommen, dass wenn wir nicht in der Lage sind, diese Leistung abzurufen aufgrund von Problemen, die wir im Privatleben haben, welche Art auch immer, müssen wir absolut dahin kommen, dass wir darüber sprechen dürfen, dass wir uns dem Arbeitgeber, das hat ja nichts mit Fußball zu tun, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir uns dem Arbeitgeber öffnen dürfen und darüber sprechen können, damit einem auch geholfen wird, weil wer hat was davon am Ende des Tages, wenn ich als Arbeitnehmer, warum auch immer, nicht meine Leistung bringen kann, dann hat ja gar keiner was davon.
Ja.
So, deswegen sollte es ja allen daran gelegen sein, dass wir diese Probleme so schnell wie möglich in den Griff bekommen, sodass dann auch der Arbeitgeber einen leistungsstarken Arbeitnehmer hat.
Gucken mal, wer da spricht.
Lindner widerspricht Spekulation über Ampel aus. Das berichtet NTV. Derzeit kursieren Spekulationen, die Liberalen könnten aus der Ampelkoalition aussteigen, was hinsichtlich der Umfragewerte nicht die beste Idee sein dürfte. Bundesfinanzminister Lindner tritt dem im Handelsblatt entgegen, wenn auch nicht gerade direkt. Zitat: In Berlin ist die Nervosität immer groß. Ich empfehle, sich auf die Sache zu konzentrieren. Ist das, was in der Ampel vor sich geht, so rund um Habeck, Lindner und Scholz, etwas, was dir häufiger unterkommt, dir begegnet? Ist die Performance letzten Endes ja auch deiner Regierung etwas, was du zur Kenntnis nimmst?
Man nimmt zur Kenntnis und auch da gibt es dann teilweise hitzige Diskussionen innerhalb der Mannschaft, weil
wirklich?
Ja, natürlich.
Echt? Ach, das kommt vor.
Ja,
so Grünen-Hasser und dann andererseits.
Ja, es gibt natürlich auch da in der Kabine alles, ne? Und wenn man sich dann mal auf ein Käffchen oder so trifft oder Mittagessen zusammen hat, dann werden auch diese Themen natürlich diskutiert. Ich selber muss sagen, dass ich mich da oftmals raushalte, weil ich einfach keine richtig fundierte politische Basis habe. So ehrlich muss ich sein, aber wir reden ja hier auch ganz offen und ehrlich und dementsprechend nehme ich das.
Haben die anderen eine, die da sitzen?
Wir haben sehr politische Spieler tatsächlich, ja. Okay, und da geht es dann auch schon mal sehr heiß her und das finde ich dann auch sehr interessant. Ich höre da gerne zu, um einfach die unterschiedlichen Seiten zu verstehen und manchmal bin ich dann so ein bisschen der Vermittler und der Moderator in der Rolle, fühle ich mich eigentlich ganz wohl.
Als studierter Psychologe bist du ja noch der denkbar beste Mann dafür, ne?
Ja, ich glaube, die Rolle liegt mir ganz gut, ja.
Aber interessant. Wer ist denn da so besonders politisch? Kann man das sagen oder wird da jemand dann jetzt gegen seinen Willen geoutet und sagt, um Gottes Willen?
Naja, da ich jetzt ja nicht sage, für was er politisch einsteht, hat es ja jetzt ja keine Konsequenzen für ihn, aber ein sehr politischer Mensch ist zum Beispiel Benedikt Hollerbach, der sehr gerne einfach auch diese Thematiken, auch die aktuellen Thematiken anspricht am Frühstückstisch und dann gibt es andere Spieler, die gerne drauf reagieren, andere, die sich raushalten und das finde ich irgendwie das Schöne und das Tolle an so Kabinen, weil es eben so divers ist, sind die unterschiedlichsten Meinungen da und da gibt es dann manchmal auch gar kein richtig oder falsch und es gibt einfach einen intensiven Austausch und am Ende geht man ja aus der Diskussion nach Hause und weiß mal mehr, mal weniger als zuvor.
Verlierer des Tages.
Ist die Mobilitätswende in gewisser Hinsicht. Die Zeit berichtet, der Anteil der Neuzulassung von E-Autos ist eingebrochen. Im März 2023 war noch fast jeder fünfte neue Pkw ein E-Auto. In diesem März nur noch jeder achte. Die Regierung hält dennoch an dem Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 fest. Ja, also das hat man schon häufiger gelesen, dass also speziell in Deutschland auch der Markt mächtig eingebrochen ist. Die Gründe dafür sind vielfältig. Jetzt ist es so, also mit 37,8% im März machten dem Kraftfahrzeugbundesamt zufolge Benziner nach wie vor den größten Anteil an den Neuzulassungen aus. Dahinter kamen Hybridautos mit einem Anteil von 31,5% und Dieselautos mit 18,3%. Und das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass es eine große Verunsicherung gibt, was den sogenannten Hochlauf der Elektromobilität angeht. Also das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, denn es ist ja immer noch nicht so ganz völlig klar, inwieweit wird da ein flächendeckendes Netz geschaffen. Ist die E-Mobilität, obwohl sie derzeit ja weltweit, man hat das Gefühl, auf dem Vormarsch ist, ist es dann am Ende die Technik, die sich durchsetzt? Da schlagen jetzt viele Experten schon die Hände beim Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen, ja was denn sonst? Aber viele sind verunsichert und das macht sich auch daran fest. Hast du denn jemals damit geäugelt, dir ein E-Mobil zu holen? beziehungsweise geliebäugelt.
Es ist schön, dass wir kurz drüber schnacken. Ich habe es tatsächlich gerade bestellt.
Ach, guck.
Ja, tatsächlich.
Sehr gut.
Ja. Ich habe mich auf jeden Fall für ein Familienauto entschieden und werde es mal angehen jetzt. Bin aber auch selbst jemand, der noch ein bisschen zweifelt, was die Infrastruktur angeht. Wenn ich jetzt rein mal überlege von Berlin in meine Heimat, was da so in Nähe Düsseldorf ist, dann wird es, glaube ich, schon kritisch da mit einer Ladung. Dann stehe ich vor dem Problemchen, dass ich dann auch noch zwei kleine Kids hinten drin habe, die jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt dann noch 30, 35 Minuten auf eine volle Tankladung wieder warten wollen.
So richtig, ja.
Also es sind so ein bisschen die Alltagsprobleme, die mich beschäftigen, aber ich will der ganzen Nummer eine Chance geben. Und deswegen, ja, let's go.
Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich bin dem Thema E-Mobilität grundsätzlich überhaupt nicht abgeneigt. Bin jetzt auch kein Verbrenner-Nerd. Aber bei mir ist es halt, also vieles ist Stadtverkehr und für die Langstrecke benutze ich sowieso, also zu 85% die Bahn. Aber es ist halt jetzt auch da, sagen wieder viele E-Automobilisti, um Gottes Willen, der hat sich ja gar nicht informiert, weil es gibt wahrscheinlich auch viele, die eine ausgewiesene Reichweite von 600 Kilometern haben. Aber wenn ich von Hamburg ins Ruhrgebiet fahren will, dann muss ich halt auch schon gucken, irgendwie, dass ich dann nicht währenddessen die Klimaanlage und das Radio ausmache, dass der Akku noch hält.
Ja.
Also so hundertprozentig von der Reichweite und Infrastruktur bin ich auch noch nicht überzeugt. Und es ist halt nach wie vor immer noch so eine preisliche Geschichte, weswegen das jetzt absolut. in der breiten Masse immer noch nicht so wirklich ganz angekommen ist. Aber das muss man, glaube ich, mal abwarten. Ich glaube, es gibt einfach auch generell gerade eine gewisse Form der Marktsättigung. Ne? Also in den letzten 2-3 Jahren durch Förderung und Co. haben sich halt einfach viele Leute ein E-Mobil gekauft. Und jetzt ist möglicherweise dann halt einfach gerade wirklich der Markt relativ gesättigt und die Leute haben jetzt erstmal eins. Und der Gebrauchtwagenmarkt, was E-Mobilität angeht, floriert ja auch noch nicht ganz so sehr. Für mich ist es halt auch wirklich in erster Linie ein Ladeproblem. Ich habe kein Eigenheim, sondern einfach nur eine Tiefgarage, immerhin. Aber da gibt es keine Steckdose.
Ja.
Und also für den Stadtverkehr wäre es halt was, ne? Das könnte man schon mal machen. Gibt ja ein paar nette.
Ich glaube, es sind vor allem die Alltagsprobleme, die Leute so ein bisschen beschäftigen. Also ich kann das jetzt auch natürlich nicht auf die gesamte Gesellschaft ummünzen, aber das auch, was ich so aus meinem eigenen Freundeskreis und meinem eigenen Kosmos höre, sind es nicht irgendwie jetzt die Riesenthematiken. Ich glaube, viele sind dem Thema auch offen gegenüber, aber so Ladeinfrastruktur und auch Zeit, die dann gebraucht wird, bis das Ding wieder voll aufgeladen ist, das sind so die vermeintlich kleinen Probleme, die aber den größten Impact, glaube ich, darauf haben, ob man sich jetzt so ein Ding zulegt oder nicht, neben dem finanziellen Aspekt. Da bin ich sehr gespannt, wohin die Reise geht so in Zukunft. Aber ja, ich werde dem Ganzen, wie gerade schon gesagt, eine Chance geben und dann schauen wir mal, was wir davon haben. Ne?
Blattgold.
Nicht frisch, aber frischer als der Rest. So ein schöner Text von Sebastian Herrmann in der Süddeutschen Zeitung. Die meisten Menschen finden, dass sie jünger aussehen als Gleichaltrige. Und dieser Trend verstärkt sich offenbar. Woran das liegen könnte? Es gibt den sogenannten Younger-than-Average-Effekt. Und das hat unter anderem die Psychologin Julie Ober-Allen im Fachjournal Psychology and Aging hat sie darüber geschrieben. Und es gibt offensichtlich auch Statistiken von der University of Oklahoma. Die haben 2006 Teilnehmer zwischen 50 und 80 Jahren befragt, die an der Langzeitstudie National Poll of Healthy Aging teilgenommen haben. 59% von ihnen gaben an, dass sie jünger aussehen als Gleichaltrige. 35% schätzen ihr Äußeres so ein, dass sie genauso alt wirkten wie der Durchschnitt ihrer Alterskohorte. Lediglich 6% der Befragten fanden, dass die Jahre tiefere optische Spuren hinterlassen hätten als im Durchschnitt. So, mein lieber Robin, ich weiß, du bist kurz davor, 30 Jahre alt zu werden. Ja, so, da sieht man schon, da verzieht sich natürlich schon die Miene, ne? Da wird schon der erste Frowny.
Ja.
Schweres Atmen. In welcher Menge von Menschen würdest du dich an dieser Stelle anschließen? Hat dieser Younger-than-Average-Effekt möglicherweise auch auf dich schon ausgestrahlt?
Boah, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich finde es ein Phänomen, was mich gar nicht so sehr verblüfft tatsächlich. Also ich finde es irgendwie nur logisch. Ich glaube, wenn man einen Artikel weiterliest, geht es ja, glaube ich, auch nicht nur ums Äußere, sondern es geht auch darum, dass man sich generell auch, was die sozialen Kompetenzen etc. pp. So ein bisschen besser einschätzt als Gleichaltrige. Und ich glaube, das trifft nur irgendwie den Kern der Zeit, weil es auch da wieder in der Leistungsgesellschaft irgendwie darum geht, ein bisschen besser dazustehen als ein anderer, um sich den Wettbewerbsvorteil oder den Vorteil zu verschaffen. Von daher finde ich diese Studie jetzt gar nicht mega, mega überraschend. Also ich habe Angst vor der Zahl 30, aber irgendwie ich gehe so durchs Leben und denke mir so, ja, okay, ich fühle mich halt so alt, wie ich mich gerade fühle so. Also ich mache mir da nicht so einen Kopf drum. Weißt du, ich meine?
Aber du hast, also ja, ich weiß genau, was du meinst, aber hast du tatsächlich Angst vor der Zahl 3? Also Angst ist ein großes Wort, ne? Ja. Aber Respekt vor der Zahl 30?
Voll. Ich weiß auch gar nicht, ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber ich habe einfach so, ja, ich denke mir so, 30 ist dann schon, ist schon ein Alter. Ist einfach ein Alter.
Oder hat es damit zu tun, dass das halt 30 natürlich auch so eine Demarkationslinie ist, sagen wir mal, wie die 100.000 Kilometer auf dem Tacho bei mobile.de, wenn es darum geht, auf dem Transfermarkt irgendwie vielleicht noch eine andere. Ja, wahrscheinlich, ne? Also ich meine, man ist ja als Fußballprofi in gewisser Hinsicht dann leider Gottes auch eine Ware. Und da ist natürlich in der Klammer die 29 dann nochmal irgendwie besser zu verkaufen als die 30. Ich will dir da jetzt um Gottes Willen keine schlechte Laune bereiten. Nee, wir wissen ja auch von anderen Fußballprofis, dass sie auch in höherem Alter als 30 noch von höchstem Marktwert sein können. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das psychologisch natürlich eine andere Wirkung zeitigt als für den Durchschnitts-29-Jährigen.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass das sicherlich irgendwo mit reinspielt. Machen wir uns nichts vor, wenn man 30 Jahre aufweist im Fußballbusiness, gilt man dann eher als erfahren und als alt und als, okay, der leitet sein Karriereende ein. Mich ehrlicherweise juckt es aber dann auf der anderen Seite auch gar nicht so sehr, weil ich auch nicht darauf angewiesen bin, so lang wie möglich jetzt in diesem Business zu bleiben. So, weil ich habe irgendwie das große Glück, dass ich mir während meiner Zeit jetzt als aktiver Profi so ein bisschen meinen zweiten Karriereweg oder die Karriere nach der Karriere schon organisiert habe oder auf den Weg gebracht habe. Und das, ich merke das immer mehr, wie mich das entspannt. Und ich glaube, das haben halt viele Kollegen nicht. So diese Sicherheit und die Gewissheit, okay, ich weiß schon genau, in welche Richtung es danach geht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Total, ja, das ist natürlich wirklich schön, ne? Wenn du, weil in meiner Wahrnehmung, Mutmaßung ist es ja so, man kommt ja dann doch relativ früh rein, so in dieses Gleisbett Fußballprofi und in dem bewegt man sich dann. Und wenn dann aber irgendwann die Karriere vorbei ist, irgendwann hatte Wolfram Eilenberger, der große Philosoph und Fußballkenner, er hatte Borges zitiert im Zusammenhang mit Maradona, dass Fußballprofis, vor allen Dingen gerade die Großen, wenn sie die Karriere beendet haben, wie Zombies durchs Leben gehen und nicht wissen, was sie mit sich anzufangen haben. Wenn man wie du schon weiß, wo man hingehen will, du hast ja schon ein abgeschlossenes Studium, was ja nicht zwingend heißen muss, dass du diesen Weg weitergehst, machst vielleicht was ganz anderes, aber es ist natürlich toll, dass es da schon den berühmten Plan B oder gar C gibt. Deswegen blickt man dann wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter auf die Zeit nach der Karriere.
Ja, es gibt einem zumindest ein Gefühl von Sicherheit, weil man halt eben nicht diesen luftleeren Raum hat, wovor einfach viele Fußballprofis Angst haben. So dieses und jetzt, also was kommt jetzt? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch der Tonus, der dann vorherrscht bei Fußballern. Was mache ich jetzt? Und dieses Gefühl nicht zu haben und nicht vor diesem luftleeren Raum zu stehen, das fühlt sich für mich einfach sehr gut an.
Ich fand es sehr witzig, als Max Kruse, der hochverehrte Max Kruse, vor gar nicht allzu langer Zeit auch im aktuellen Sportstudio war, ich glaube es war so 2 oder 3 Jahre, mit Jochen Breyer im Gespräch und dann sagte er, naja, also wenn ich ehrlich bin bei meinem Lebenswandel, also da muss ich schon so 2, 3 Jahre muss ich noch Profi sein, das fand ich...
Ja, ehrlich, eine ehrliche Haut.
Ja, es war so ehrlich, es war so angenehm ehrlich irgendwie, ne? Weil er sagte, ja, was ich so alles rausblase, also da muss ich schon 1, 2 Jahre noch auf Profi-Level spielen. Das finde ich dann auch schon wieder gut. Das ist ja auch auf höchstem Maße reflektierend. Das ist natürlich, sagen wir mal, die maximale Reflexionsgabe bei gleichzeitiger Verhaltensstarre, das bringt dich am Ende natürlich, das bringt dich am Ende natürlich dann auch nicht zwingend zum Ziel, aber es ist zumindest unterhaltsam. Also die Art von Fußballprofi, muss ich sagen, habe ich auch immer sehr geschätzt, wenn sie so offene Worte gewählt haben wie Kruse, ist ja irgendwie auch schön.
Ja, total. Und zumal, Spaß beiseite, man das sicherlich auch als wichtigen Punkt erwähnen muss, dass man als Fußballer in einer sehr privilegierten Lage sich befindet, zumindest was das Gehalt angeht. Und wir alle kennen, glaube ich, das Gefühl von ganz unten nach ganz oben. Das ist dann immer sehr, sehr einfach, sich darauf einzustellen, aber dann wieder von ganz viel auf ganz wenig vielleicht oder auf zumindest mal weniger, ist dann wiederum nicht so leicht. Und dann diesen Struggle zu meistern, dass man eben nicht jeden Monat aufs Konto guckt und sich freut, sondern halt einfach das Bewusstsein entwickelt, okay, jetzt kommt da nicht jeden Monat ein dicker Batzen Geld in Anführungszeichen, ja. Ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn man einen gewissen Lebensstandard hat und den auch gerne beibehalten möchte. Und da ergeben sich dann halt diese in Anführungszeichen Problemchen, wenngleich sie wahrscheinlich gar keine Problemchen sind im Vergleich zu anderen Menschen. So ehrlich müssen wir ja auch sein an der Stelle. Ne?
Das hat mich traurig gemacht.
Beleidigung im Fußballstadion, Rassismusforscher, Spiel für Gegner werten, das entnehme ich dem ZDF. Immer wieder werden Fußballer rassistisch beleidigt, sei es von Zuschauern oder Kollegen. Ein Rassismusforscher fordert nun härtere Sanktionen. Lorenz Naku-Laing von der Evangelischen Hochschule Bochum, liebe Grüße, sieht nicht nur ein gesamtgesellschaftliches Problem, sondern es hat auch mit dem Fußball selbst zu tun. Denn an diesem sozialen Ort wurde viel zu lange nichts gegen Rassismus getan. Empfindlichere Strafen könnten helfen, meint er. Wir müssten darüber nachdenken, ob man Spiele abbrechen soll und zu Ungunsten der rassistisch agierenden Fanblöcke wertet. Das ist zunächst am, eine steile These ist nicht. Das ist ja vom Angang her sogar durchaus nachvollziehbar zu sagen, okay, das könnte in letzter Konsequenz ja so sein. Zuletzt den Anstoß gegeben haben wieder einmal die rassistischen Attacken gegen Vinicius Junior, den Stürmer von Real Madrid. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, das ist noch gar nicht lange her. Da saß er oben auf dem Podium, fing an zu weinen und sagte sinngemäß, eigentlich will ich doch nur Fußball spielen, aber ihr ja. macht es mir kaputt. Der Mann ist 23 Jahre alt, er ist schwarz und wird regelmäßig in den Stadien aufs Übelste beleidigt. Und ich muss zugeben, das hat mich als jemand, der den Fußball nun wirklich schon seit Jahrzehnten verfolgt und in gewisser Hinsicht einigermaßen hartgesotten ist, dann doch auch echt wieder berührt, weil es so auf der ganz einfachsten, zutiefst menschlichen Ebene dich einfängt und du denkst, ey, lasst ihn doch einfach in Ruhe. Absolut. Und gerade, ich glaube, also ich wusste gar nicht, dass es in Spanien auch diese massiven Probleme mit Rassismus gibt. In Italien, da war mir das bewusst, und das ist ja ein Land, in dem du selber ja auch lange Fußball gespielt hast. Wie hast du das in den Stadien empfunden, wie die Fans sich da verhalten haben?
Ja, erstmal hat mich das genauso erschüttert, glaube ich, wie dich, das zu sehen, wie ein Fußballspieler, der halt eine andere Hautfarbe und der ein Riesentalent ist und noch eine unfassbare Zukunft im internationalen Fußball hat, wie der durch sowas so runtergezogen wird und so kaputt gemacht wird, das tut einem in der Seele weh. Und in Italien ist es ein Riesenproblem seit Jahren. Es gab ja jetzt, glaube ich, gerade vor ein, zwei Wochen erst diesen Vorfall mit meinem Ex-Kollegen Acerbi und Juan Jesus von Neapel, wo dann zugunsten von Acerbi entschieden wurde, weil, glaube ich, konkrete Beweise gefehlt haben oder so. Ich will gar nicht urteilen. Ich kenne Acerbi als sehr fairen Sportsmann und als super Fußballer. Das will ich mir gar nicht anmaßen. Aber es zeigt natürlich mal wieder, dass diese Problematik hochaktuell ist. Und das ist in Italien seit Jahren so. Man kriegt es von den Tribünen mit, dass Affengeräusche gemacht werden, dass da Spieler aufs Übelste beleidigt werden.
Lukaku ist, glaube ich, auch so ein Fall, ne? Romelu Lukaku beispielsweise, ja.
Ja, das ist eine Problematik, die angegangen werden muss. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf von demjenigen, den du zitiert hast, dass da härtere Sanktionen folgen müssen.
Lorenz Naku-Laing ja. von der Evangelischen Hochschule Bochum, genau. Ja.
Ich finde den Ansatz natürlich nicht schlecht, dass man sagt, die Spiele müssen unterbrochen werden oder im schlimmsten Fall dann zugunsten der benachteiligten Mannschaft in Anführungszeichen gewertet werden. Das Problem ist so ein bisschen das Herausfiltern dieser vereinzelten Idioten, die das eben machen, weil ich glaube, man tut vielen Fans auch Unrecht, wenn man das generalisiert und sagt, ey, keine Ahnung, die Inter-Fans alle, die sind Rassisten.
Aber man animiert natürlich dann die einzelnen Fangruppierungen dazu, sich untereinander zu disziplinieren. Ne? Also im Grunde genommen, man trägt es wieder in die Kurve hinein und sagt, pass auf, seht zu, wie ihr das untereinander in den Griff kriegt. Ist natürlich traurig, dass man immer mit Strafe drohen muss, denn es muss ja theoretisch auch etwas sein, was ja auch so von den Fans untereinander sanktioniert wird, rassistisches Verhalten. Man hat das auch häufig genug ja auch schon in Stadien erlebt, dass von mir aus im Zweifel auch in Schweigeminuten irgendeiner irgendwas Rassistisches brüllt und dann halt einfach die komplette Kurve brüllt, dass er die Schnauze halten soll. Das habe ich als sehr wohltuend empfunden. muss man dann, ja, also wie will man es dann lösen? In Deutschland hatten wir das Problem ja Anfang der 90er ja auch flächendeckend, muss man sagen. Also Spieler wie Anthony Yeboah, Suleiman Sané haben das extrem zu spüren gekriegt. Es ist dann auf weiter Ebene in den deutschen Stadien besser geworden. Sowas passiert zwar vereinzelt immer noch und nicht nur in ostdeutschen Stadien, aber dazu vorderst. Aber es ging irgendwie. Und die Frage ist, wie kriegt man es woanders hin? Was muss da passieren?
Ja, ich glaube, so harte Strafen wie eben, dass das Spiel für die andere Mannschaft gewertet wird, das kann natürlich in letzter Instanz eine Sanktion sein, die dann wirklich dazu verhilft, dass dann diese vereinzelten Idioten dann auch noch leise sind, beziehungsweise von den Fangruppierungen, von den Ultras dann derart in die Schranken gewiesen werden, dass sie gar nicht mehr ins Stadion kommen. Was ich nur so erschreckend finde an dieser ganzen Thematik ist, dass wir sprechen so viel über Diversität, darüber, dass man alles akzeptieren soll, dass jeder, dass erstmal das Recht des Menschen, also dass man Mensch sein darf und einfach sich so geben darf, ohne dass man sich verändern muss. Das ist so ein Riesenthema aktuell in unserer Gesellschaft und gleichzeitig kriegen wir es nicht hin, Menschen nur aufgrund ihrer anderen Hautfarbe einfach ja einzuschließen in diesen Kreis. So, warum geht das nicht? Sag mir das mal, Micky. Sag mir das mal. Ja. Ich verstehe das nicht.
Nee, ich verstehe es auch nicht. Es gibt sicherlich immer gesellschaftliche Faktoren, die alle ein bisschen dünnhäutiger machen. Ja, so Dinge wie Energiekrise, Corona, Krieg, all das sind Dinge, die natürlich die Haut von vielen Bevölkerungsteilen noch mal dünner machen als vorher. Und dann liegt es dann bei vielen immer nahe, die Schuld bei irgendwem zu suchen und im Zweifel so zum Druckablass sich dann auf Schwächere vermeintlich Schwächere oder nur andere zu stürzen. Aber das ist natürlich auch ein sehr dünner Erklärungsansatz.
Das ist ja Käse, ne? Das ist ja absoluter Käse, weil letzten Endes die Schuld von sich abweisen und alles auf andere schieben, ist ja immer sehr, sehr einfach. Ist der einfachste Weg. Da kommen wir als Gesellschaft aber auch nicht weiter. Ne? So ehrlich müssen wir auch sein.
Ja, man muss dann vielleicht manchmal auch zur Kenntnis nehmen, dass in Fußballstadien sich natürlich anteilig auch mit die Dümmsten der Gesellschaft befinden. Und für die ist es dann wahrscheinlich ein leichtes, also anteilig, ja, um Gottes Willen.
Ja, aber klar, ich weiß,
für die ist es, aber für die ist es dann wahrscheinlich leicht, ne? Die haben irgendwie die ganze Woche irgendwie, waren selber immer für alle irgendwie der Fußabtreter und haben das Gefühl, so, den Druck gebe ich jetzt nach unten. Ich meine, was heißt nach unten, ja? Nur weil jemand eine andere Hautfarbe hat, ist er nicht unten. Aber subjektiv empfunden, in diesem sehr gestörten Weltbild mag das so sein. Und dann sagt man so, jetzt kriegt der es dann ab. Es ist schwer zu erklären. Es ist auch, man fühlt sich auch ehrlicherweise immer gleich ein Stück weit schmutziger, wenn man versucht, überhaupt Erklärungen dafür zu finden.
Ja, total.
Aber was man auf jeden Fall abseits der Erklärung dafür versuchen sollte, ist, die Lösung zu finden. Und die muss wahrscheinlich, wenn es aus sich selbst heraus nicht funktioniert, dann muss man tatsächlich wirklich vielleicht von außen den Druck einfach aufbauen und sagen, okay, wenn ihr es nicht hinkriegt, das ist ja bei Gewaltausschreitungen ja nicht anders, dann sagt man Spielabbruch und das Spiel wird für die anderen gewertet. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, Gewalt fängt schon bei Sprache an. Und wenn ich sehe, wie Vini Junior beispielsweise auf diese ständigen Anfeindungen reagiert, dann würde ich das in dem Bereich der psychischen Gewalt ganz eindeutig einordnen und dann würde ich auch mich dafür aussprechen, zu sagen, okay, da muss man das Spiel halt abbrechen. Kevin-Prince Boateng hat es ja auch schon so gemacht. Er hat ja seinerseits beim AC Mailand einfach auch abgebrochen und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist der komplette Verein ihm gefolgt. War auch nicht so schlecht.
Nee, absolut. Dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich glaube, an dem Beispiel von Vini Junior wird ganz klar deutlich, wie sehr einem Spieler das die Kraft und die Freude am Fußballspielen nimmt und ich glaube, wir wollen alle, dass die größten Talente und die besten Fußballer uns so lange wie möglich erhalten bleibt. Und deswegen sollten wir auch alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen, notfalls halt mit diesen starken Sanktionen.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Na, das kann ich natürlich nicht auslassen, denn wir kommen jetzt natürlich zum Knaller dieses Wochenendes. Und der ist natürlich nicht BVB gegen den VfB Stuttgart, sondern Union gegen Bayer 04 Leverkusen. Union will Bayer-Serie stoppen. Ich zitiere an dieser Stelle die Zeit. Um 15.30 Uhr ist es in der Alten Försterei soweit, denn da endet die, ich glaube, mittlerweile 40-teilige Ungeschlagenheitsserie von Bayer Leverkusen. Und du, mein lieber Robin, wirst mir erklären, warum es dazu kommt, warum Bayer Leverkusen jetzt an diesem Samstag nicht mehr mit 3 oder 1 Punkt nach Hause fährt, sondern mit 0. Wie kann es dazu kommen, Robin?
Ja, die Magie der Alten Försterei, ne? Das würde ich mal vorwegschieben. Ich habe es heute noch mit Kevin Vogt irgendwie besprochen. Wir hatten beide das Gefühl, dass Leverkusen noch ein Spiel verlieren wird diese Saison. Und ja, warum nicht Samstag? Also ehrlich gesagt, alles ist angerichtet von unserer Seite. Wir haben riesen Bock und ich glaube, wir sind eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, um gegen zu spielen, vor allem an der Alten Försterei bei uns zu Hause. Und wir werden es angehen. Wir werden gewinnen. Ich fühle das.
Ja, ich gönn's dir ja von Herzen, wenngleich ich natürlich ganz eindeutig sagen muss, dass meine Sympathien in dieser Saison natürlich ganz eindeutig bei Bayer Leverkusen liegen. Klar. Also so in Gänze. Als Borussia Dortmund-Anhänger habe ich frühzeitig die Meisterschaft abgeschrieben. Da dachte ich mir, da kann ich mich auch mal mit Leverkusen freuen. Das ist schon gut und richtig. Wenn du das so aus der Halbdistanz betrachtest und das, was da um Alonso geschieht, der jetzt auch noch bei Leverkusen bleibt, was ist es, dass diesen Xabi Alonso so einzigartig macht, dass er das Wunder schafft und mutmaßlich sogar Bayer Leverkusen zum Meister macht? Das ist ja wirklich schon kurz vor Hexerei.
Es wäre vor allem hochverdient, ne? Also wenn sie wirklich Meister werden, dann wäre es hochverdient. Und ich glaube, sie haben dieses Jahr so unglaublich viel richtig gemacht, haben eine ganz klare Identität, sind unglaublich schwer zu greifen, haben ein Gegenpressing vom anderen Stern. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Gefühl, dass wir gewinnen, dann ist es natürlich eine Wunschvorstellung und weiß ich, dass es ein hartes Stück Arbeit wird und da ganz, ganz viele Faktoren zusammenkommen müssen, um diese Mannschaft überhaupt zu schlagen. Und ich glaube, da muss man einfach nur den Hut ziehen vor der Arbeit von Xabi Alonso, was der aus der Mannschaft gemacht hat, was der geschafft hat in so kurzer Zeit. Das ist...
Aber warum ist das so? Ist es einerseits die Fähigkeit, didaktisch jeden Spieler einzeln so anzusprechen, dass er sich in Anführungsstrichen gehört fühlt? Oder ist es dann halt auch die Kombination mit den Meriten, die ein Spieler wie Alonso mitbringt, der halt wirklich einfach alles gewonnen hat, der dann automatisch schon mal mehr Gehör bei einem Fußballer findet, weil der Fußballer halt weiß, der Typ, der weiß wirklich, wovon er redet?
Das spielt absolut mit rein. Ich glaube, er hat halt eine enorm hohe Glaubwürdigkeit bei den Spielern, weil er eben alles gewonnen hat, weil er unter den unterschiedlichsten Trainern gearbeitet hat. Er wird von allen Trainern irgendwie was mitgenommen haben und wird das alles zusammengewürfelt haben zu einer eigenen Identität. Und ich finde das am beeindruckendsten, dass die Mannschaft halt einen ganz klaren Stempel hat. Und das ist, glaube ich, die höchste Kunst eines Trainers, wenn man es schafft, seine Identität auf die Mannschaft zu projizieren und es schafft, die Mannschaft so spielen zu lassen, wie man das im Kopf hat.
Wann verliert ein Trainer seine Autorität? Wie geschieht so etwas?
Boah, ich glaube, das ist auch multifaktoriell. Das kann man gar nicht jetzt an einem Faktor festmachen. Eine Glaubwürdigkeit, eine Authentizität und eine Autorität sinkt zwangsläufig durch Niederlagen. Wenn die Mannschaft keinen Erfolg mehr hat, dann gibt es in der Kabine immer mehr Gesprächsstoff. Ey, warum hat er das jetzt so gemacht und nicht so gemacht? Warum hat er jetzt wieder was verändert? Warum hat er die Spieler spielen lassen? Also immer, wenn du verlierst, wird ein Fass aufgemacht. Dann gibt es Diskussionen. Ja. Solange du gewinnst, egal ob verdient oder nicht verdient, ist der Trainer fest im Sattel, weil das unterm Strich das Resultat stimmt. Und deswegen, wenn man es wirklich runterbrechen muss, dann geben dir Siege immer recht als Trainer und Niederlagen kratzen halt an deiner Autorität, an deiner Glaubwürdigkeit gegenüber der Mannschaft.
Da ist das Geschäft dann wirklich, wirklich so grausam. Jetzt nach fast einer Saison in Berlin, was für eine Bilanz würdest du für dich ziehen? Du bist ja mutmaßlich auch nach Berlin gewechselt, um vielleicht im Hinblick auf die EM ein bisschen mehr im Fokus des Bundestrainers zu sein. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist beschissen, 10 ist gut. Was war es für eine Saison für dich persönlich?
Boah, das ist jetzt ganz, ganz schwierig anhand einer Skala festzumachen. Es war eine komplizierte, gleichzeitig sehr lehrreiche und hilfreiche Saison für mich. Wenn man es nur.
Inwieweit hilfreich? Lehrreich, ja, aber hilfreich
ja,
im
hilfreich,
Sinne von.
Hilfreich für mich nicht mal so auf den Fußballer Robin Gosens bezogen, sondern auf die Person Robin Gosens bezogen, weil ich natürlich als Leader geholt wurde, als Führungskraft in Anführungszeichen. Und das war dann schon für mich sehr hilfreich in meiner Persönlichkeitsentwicklung dieses Jahr. Man muss aber auch sagen, sportlich war es jetzt vielleicht gar nicht so hilfreich, weil ich bin jetzt nicht mehr im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Das war ich bei Inter und das war ich halt auch.
Aber diesen Connex würdest du schon ziehen, oder?
Ja, klar.
Dass das Gesamtgefüge da jetzt nicht unbedingt förderlich für die Wahrnehmung war.
Nee, absolut. Das lag hundertprozentig daran, dass wir eine Saison gespielt haben, die unter den Erwartungen geblieben ist und auch noch spielen. Und das kann nicht zufriedenstellend sein und den Anspruch hatte ich sicherlich nicht, als ich hier hingekommen bin, aber das ist die Realität, das ist die Wahrheit und da muss ich mich auch nicht vor verstecken. Das Gute ist, dass ich noch 7 oder 8 Spiele habe, um weiterhin alles in die Waagschale zu werfen, um weiter für positive Ergebnisse und positive Erfolge, individuelle Erfolge zu sorgen. Ich bin der Letzte, ich glaube, du hast mich jetzt ein bisschen kennengelernt, der jetzt irgendwie die Flinte ins Korn wirft. Ich werde weiter ackern bis zum bitteren Ende und hoffe, auf diesen EM-Zug aufzuspringen. Das war auch einer der Gründe, warum ich hier nach Deutschland gekommen bin. Du hast es angesprochen und solange die Tür offen ist, werden wir weiter ackern.
Da wünsche ich dir sehr viel Erfolg und also ich bin am Samstag im Westfalenstadion 18:30 gegen Stuttgart. Soll ich da irgendwem der Verantwortlichen schon mal sagen, dass sie für dich schon mal ein ordentliches Haus da irgendwo am Phoenixsee suchen sollen? so einen starken linken Außenverteidiger können wir gut gebrauchen. Charakterstark vor allen Dingen auch noch, ne? Ist ja auch nicht verkehrt.
Ja, charakterstark. Ich glaube, das trifft auf mich zu. Du kannst da gerne mal eine Angel auswerfen. Ich weiß nicht, inwiefern das gut ankommt. Ich habe mich ja schon das ein oder andere Mal als Schalke-Sympathisant geäußert. Aber
stimmt, ja, ich hörte das.
Aber schauen wir gerne mal, was passiert.
Mhm. Okay, ich werde dir jetzt keine Treuebekundung zur Union abnötigen, sondern belasse es an dieser Stelle mit einem ganz herzlichen Dankeschön, lieber Ron. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich super.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und mit dir diese Thematiken durchgehen durfte. Danke, danke.
Ja, du, wenn du Zeit und Lust hast, können wir das auch gerne wieder machen. Es gibt noch genügend Zeugs, was wir zu besprechen haben.
Aber bitte, ja, immer erst so um die Uhrzeit, damit wir auch die Sicherheit haben, dass wir ungestört reden können, ja?
Ja, da kannst du fest von ausgehen. Das können wir einrichten. Das machen wir.
Sehr gut. Sehr gut, sehr
ich danke dir und ich wünsche dir viel Erfolg für den Rest der Saison und drücke dir ganz fest die Daumen und bin mir sogar ziemlich sicher, dass du das mit dem EM-Zug auch noch schaffen wirst. Ich glaube, in dem Kader von Nagelsmann, da sollte noch ein Platz für jemanden wie dich sein. Ich glaube, es tut der Mannschaft auch ganz gut.
Vielen Dank. Ich werde alles dafür geben. Vielen Dank.
Das schaffst du schon. Bis denn. Ciao. Dahin. Mach's gut.
Ciao,
tschüss.
Ciao, ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.